dieses wichtige Thema behandeln können. Ich werde mich gleich vorstellen, in aller Kürze aber. Ja, mein Name wurde schon genannt, Josef Dragil, den Nachname verrät. Bin ich kein Hiesiger, wie man sagt, sondern komme ursprünglich aus Tschechien, bin dort noch geboren, bin verheiratet mit Elli, ehemalige Pankratz. Wir haben 2 Kinder, 3 Jahre und 1 Jahr, bin Evangelist beim Missionswerk Bruderhand. Und ja, ich habe einen Vortrag gehört, auch von Wilhelm Pals, ja, dem Mitbegründer auch des Missionswerkes. Und er hat damit begonnen, hier könnte ein Älterer stehen als ich. Da habe ich gedacht, okay, wenn du das schon sagst, was soll ich sagen? Aber ich habe auch zu diesem Thema schon öfter geredet, nicht nur in Jugendstunden, auch Predigten. Aber mein erstes Seminar war, ich freue mich, dass ich Gedanken aus dem Wort Gottes, Prinzipien weitergeben darf. Ich denke, wir werden wirklich eine gute Zeit gemeinsam haben, weil das Wort Gottes reich ist, was das angeht. Gott lässt uns da nicht im Trüben, nicht im Unklaren. Und wie gesagt, ja, also mehr möchte ich gar nicht zu meiner Person jetzt sagen, sondern direkt hier einsteigen. Und ich denke, wir haben hier, oder weiß mittlerweile, wir haben hier eine ganze Bandbreite, Verheiratete, Jungverheiratete, oder älter, schon länger Verheiratete, dann Verlobte, vielleicht ist er ja sogar noch Singles hier, vielleicht sogar jemand verwitwet, ich weiß es nicht. Und da möchte ich direkt einmal mit 2 Einstiegsfragen mal beginnen, dass jeder für sich einmal beantwortet vielleicht. Wie würden Sie Ihre Ehe beschreiben? Jeder für sich mal kurz in Gedanken. Was macht die Ehe aus? Oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist Ihre Ehe? Vielleicht noch eine Frage, kennst du die Augenfarbe deines Ehepartners? Ja. Das erste Thema, der erste Vortrag lautet, da ist ein Feind in deinem Garten, die Ehe unter Beschuss. Und da könnte man vieles nennen, wo die Ehe angegriffen wird. Worauf ich nicht so sehr eingehen möchte, ist das, was uns eigentlich bekannt sein wird mit dieser Gender-Ideologie, die Ideologie der Vielfalt, Regenbogen-Ideologie, wie es genannt wird, gleichgeschlechtliche Ehe. Ich meine, das kriegen wir ja mit. Hier haben wir gehört, unten gibt es Toiletten, D und H, Damen und Herren. Das ist längst nicht mehr überall so. Da gibt es auch diese Unisex-Toiletten. Da kann jeder rein, der sich als sonst irgendetwas versteht, ja. Nicht binär, ja, bei Facebook zum Beispiel, da haben wir ja auch, ich glaube, an die 60 Geschlechter, die man da wählen kann. Das ist eine Katastrophe und das ist wirklich erschreckend, was ich da schon alles mitbekommen habe. Ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen, aber mit das Krasseste war jemand, der noch keine 50, nicht ganz 50 war, so ein richtig 1,90 Meter, glaube ich, so ein Hühne, Vater von 7 Kindern und lebt jetzt als Adoptivtochter, 6-jähriges Kind bei einer Familie. Und schön aufgezogen im Sofa, wie ein Mädchen gekleidet, aber so ein Koloss halt, sitzt im Sofa, ja, jetzt geht es mir so viel besser und keine Selbstmordgedanken mehr und richtig seriös, aber professionell aufgezogen. Da gibt es wirklich Dinge oder Trans-Animal, dass sich manche sogar als Tiere identifizieren. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Also anders kann man das gar nicht bezeichnen. Da denke ich mal an den 1. oder 2. Thessalonicher, wo der Herr sagt, es schenkt ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns. Also anders kann man das ja gar nicht erklären. Das ist wirklich ein Wahnsinn, der da vor sich geht. Da ist ein Feind in deinem Garten. Es soll um die ersten Kapitel gehen, um die grundlegenden Kapitel im 1. Buch Mose. Das soll ja einmal der Bereich sein, den wir abstecken wollen, uns Gedanken machen wollen gemeinsam. Weil diese Kapitel eben die grundlegendsten Kapitel sind, in denen wirklich alle christlichen wichtigen Lehren verankert sind, über Ehe, Erziehung, Sündenfall, Beziehung zu Gott. Alles finden wir dort
bereits beschrieben. Und es ist die Grundlage all dieser Lehren, christlichen Lehren, die wir im Neuen Testament finden. Und deswegen braucht es uns auch nicht verwundern, dass gerade diese Kapitel besonders angegriffen werden und eigentlich gar nicht mehr, ja, kann man gar nicht mehr so öffentlich diskutieren. Da disqualifiziert man sich ja. Ja, das wird von vornherein ausgeschlossen, Mythen, Poesie, Gedichte, aber keineswegs soll dort beschrieben sein, wie Gott alles ins Dasein gebracht hat. Ja, die ganze, was alles damit zusammenhängt, Gottes Ebenbildlichkeit. Und wie oft der Jesus sich gerade auf diese ersten Kapitel bezieht. Im Anfang schuf er sich als Mann und Frau und von der Sintflut auf Noah, auch auf Jona, all diese Bücher, die angegriffen werden, gerade die, aus denen zitiert der Herr Jesus oder beruft sich auf sie. Also ganz interessant. Das hat Gott wirklich sehr gut gemacht in weiser Voraussicht. Und ich möchte sogar mit dem ersten Satz beginnen. Ja, Bereshit bara Elohim. Im Anfang schuf Gott. Und es war Francis Schaeffer, der gesagt hat, das ist der schwangerste Satz, der jemals geschrieben wurde. Allein diese drei Worte, im Anfang, also in Deutschland sind es vier natürlich, im Anfang schuf Gott. Das ist der schwangerste, der gehaltvollste Satz, der jemals geschrieben wurde. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Was mir da ganz besonders wichtig geworden ist, ist in meinem Leben mit Gott und Denken über Gott, ist, dass wir geschaffen sind und er ist der Schöpfer. Natürlich ganz offensichtliche, einfache Wahrheit. Aber was das heißt, es geht um Gott. Er ist das Zentrum. Wir haben zu seiner Ehre zu leben und davon empfangen wir Freude, Ziel, Erfüllung, Leitung. Aber es geht um Gott. Und das war schon immer das Problem. Schon beim Sündenfall wollte der Mensch Gott gleich sein. Aber ohne Gott. Ohne die Verbindung mit Gott. Er ist ja schon das Ebenbild Gottes. Als seinen Stellvertreter auf die Welt gesetzt, soll das Reich Gottes ausbauen. Aber er wollte Gott sein wie Gott. Und das ist schon von Anfang an das Problem, dass Gott aus dem Zentrum hinausgedrängt wird. Und wir Menschen, weil wir auch unser Fleisch, selbst wiedergeborene Christen, Kinder Gottes, die den Geist Gottes haben, die von Neuem von oben geboren sind, muss man ja korrekterweise sagen, die neigen auch dazu, sich selbst irgendwo die Ehre zu geben. Sie irgendwo zu nehmen sogar, muss man ja sagen. Von Gott dann zu nehmen. Gott wird da beschnitten. Ihm gebührt aber alle Ehre. Und das ist unser Auftrag. Egal, was ihr tut. Ob es Essen ist oder Trinken, in allem ehrt Gott durch Jesus Christus. Lasst uns mal Kolosserbrief Kapitel 1 lesen. Nicht das ganze Kapitel, sondern Verse 15 bis 17. Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 15 bis 17. Und mir ist das ganz wichtig und ich möchte das an den Anfang stellen. Selbstverständlich einmal, weil es die Grundlage jedes gesunden Lebens als Christ ist, Gott ins Zentrum zu stellen, die Augen auf den Herrn Jesus gerichtet zu halten, ihm zu dienen. Aber ganz besonders, wenn wir auch über den Feind, über den Satan, den Widersacher reden, da kann ich mir gar nicht helfen. Das allererste, was ich mache, ist, ich muss und will, habe so einen Drang, mir die Größe Gottes vor Augen zu malen, damit die Verhältnisse gewahrt bleiben. Und da lesen wir in diesen drei Versen, Kolosser 1, 15 bis 17, da heißt es vom Herrn Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, er hat eine Vorrangstellung. Nicht, dass er als Erster geschaffen wurde, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, der Erstgeborene genoss bestimmte Privilegien und Vorrechte. Und der Jesus hat die Vorrangstellung. Warum? Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Es ist von ihm, durch ihn, zu ihm, er ist alles in allem. Und das möchte ich, dass wir uns das wirklich ganz fest aufs Herz drücken lassen. Diese Größe, Erhabenheit des Herrn Jesus, dass alles durch ihn ist, alle Mächte, Gewalten, Throne, Sichtbare, Unsichtbare, einfach alles ist durch ihn und für ihn und zu ihm hin geschaffen. Und das sagt uns, es geht um Gott, es geht nicht um uns. Und das ist das Grundproblem allen Übels. Gerade dort in dieser Jochgemeinschaft, in der Ehe, wenn zwei Menschen so eine enge Verbindung eingehen und auf engstem Raum zusammenleben und alles teilen, quasi wie ein Leib, ein Gemüt, ein Mensch werden. Da zeigen sich gerade die Schwierigkeiten, wenn man das aus den Augen verliert. Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Kinder, es geht um Gott. Er soll das Zentrum sein. Und das war das, was Satan von Anfang an zerstören wollte. Und ich bin ja auch ein Apologet, also jemand, der den Glauben verteidigt. Und gerade in dieser Hinsicht, aus diesem Hintergrund, ist mir das so wichtig geworden. Das gilt nicht nur für die Ehe, das ist mir klar geworden, für jeden Bereich gilt das. Ich muss, wenn ich die Bibel, den Glauben an Gott und die Wahrheit seines Wortes verteidigen will, muss ich den Christus als Herrn über alles sehen. Sonst kann ich das nicht verteidigen, bin Herrn schlechter. Das wird dann zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 gesagt. Die Grundhaltung ist, heiligt den Christus als Herrn in euren Herzen. Und dann kannst du bereit sein, gegenüber jedermann eine Antwort zu geben über die Hoffnung, die in dir ist. Das habe ich schon zitiert, 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und da gehört es dazu natürlich auch, die Ehe zu führen zur Ehre Gottes. Und wie das geht, das wollen wir uns heute anschauen. Schauen, was sagt Gott da alles. Und als allererstes, was wir so dann lesen, bei der Erschaffung des Menschen im ersten Kapitel und dann später im zweiten Kapitel noch etwas detaillierter, ist, dass Gott Mann und Frau in sein Ebenbild geschaffen hat. Diese Gottes-Ebenbildlichkeit, das ist so eine grundlegende und wichtige Lehre. Das geht mir von Jahr zu Jahr immer mehr auf, wie grundlegend diese Lehre ist, der Gottes-Ebenbildlichkeit. Diese Gottes-Ebenbildlichkeit ist verbunden mit diesem Doppelgebot der Liebe. Nämlich Gott über alles zu lieben, ihm die Ehre zu geben, ja, mit aus ganzer Kraft, ganzer Seele, ganzem Verstand, was sagt eine ganze Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Also mit allem, was wir sind, sollen wir Gott lieben, einfach über alles. Und dann sagt der Herr, aber das andere Gebot ist ihm gleich. Deinen Nächsten sollst du wie dich selbst lieben. Und der Zusammenhang, der besteht deswegen, weil wir in das Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und wir haben nicht nur das Vorrecht, als einziges Wesen eine Vater-Kind-Beziehung mit dem Schöpfer eingehen zu können, es ist auch ein Auftrag. Als Ebenbild Gottes soll der Mensch an Gottes Stelle als sein Stellvertreter das Reich Gottes auf der Erde bauen. Den Garten Eden quasi hat er weiter und weiter ausbreiten können. Ja? Vermehret euch, seid fruchtbar, vermehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Und im Übrigen hier wird dieser Auftrag an beide gegeben. Ne? Du Adam, wird nicht gesagt, du Adam und macht die Welt untertan. Ihr macht euch die Welt untertan. Ja? Wir haben hier schon ein Team, das hier angesprochen wird. Und dieses Doppelgebot, wie gesagt, das rührt daher, weil das auch ein Auftrag ist. Als Ebenbild Gottes soll ich Gott darstellen, wie er ist. Ja, das ist ein ganz großer Auftrag. Ich soll Gott darstellen, wie er ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Nächsten belüge, dann versündige ich mich, also es ist eigentlich gleichzeitig, versündige ich mich gegen Gott und gegen meine Nächsten. Aber von der Logik her richte ich mich zuerst gegen Gott, ja, mit meiner Sünde und dann gegen den Nächsten. Aber es ist gleichzeitig. Nur von logisch betrachtet ist es zuerst gegen Gott, weil ich ihn darstellen soll, wie er ist. Weil Lügen zum Beispiel ist nicht einfach nur falsch, weil Gott gesagt hat, du sollst nicht lügen oder du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, sondern Lügen ist falsch, weil Gott selbst absolut wahrhaftig ist. Er ist die Wahrheit und ich soll ihn darstellen, wie er ist. Und wenn ich jetzt meinen Nächsten belüge, versündige ich mich gegen Gott weil ich ihn falsch darstelle und gleichzeitig gegen meinen Nächsten. Das kann man vergleichen wie mit Geige spielen. Ja, ich kann nicht sagen, ich spiele heute Geige und morgen den Bogen. Das spielt man immer zusammen. Ja, und die Liebe zu Gott zeigt sich immer an der Liebe zum Nächsten. Und wer ist mir näher als der Ehepartner? Das ist der Nächste, der mir direkt vor Augen gestellt ist. Und gerade dort gilt es, dieses Gebot zu erfüllen und Gott zu ehren. Ja, und jetzt wird heutzutage natürlich gesagt, wenn man da irgendwie Probleme hat und sich in psychotherapeutische Behandlung begibt, da Hilfe sucht, da wird wirklich einem erstmal, ja, normalerweise dann gesagt, man muss natürlich lernen, erstmal sich selbst zu lieben, dann kann ich den Nächsten lieben. Das ist natürlich eine Katastrophe. Da die lieben sich dann so sehr selbst, dass die, okay, du tust mir nicht gut, ich lasse mich scheiden und suche mir einen, der mir gut tut. Ich habe lang genug auf dich und die Kinder oder sonst jemanden geschaut oder auf die Verwandten, was werden die denken? Jetzt tue ich mir gut. Ich weiß nicht, ob ich da schon bekehrt war, ist ein Weilchen her, aber ich kenne jemanden oder habe damals jemanden gekannt, ist wirklich sehr lange her. So eine Frau, eine junge Frau, und sie hat sich immer, so zum Beispiel gegen Homosexualität, das immer belächelt, irgendwie schlecht geredet, dann auch gegen den Glauben, gegen die katholische Kirche. Das waren so zwei Punkte, wo ich gemerkt habe, oh, okay, da gibt es ja ein bisschen Kontra. Und hat Depressionen bekommen, war sehr unglücklich mit sich und hat sich in so eine therapeutische Behandlung begeben. Und danach hat sie auf einmal gewusst, ja, sie ist homosexuell und sie ist katholisch geworden. Also sie hat nicht so drüber geredet, aber ich denke mir, was dort abgelaufen ist, okay, so wie du bist, bist du nicht glücklich. Du läufst in eine bestimmte Richtung, hast bestimmte Denkmuster, urteilst bestimmt, betrachtest die Sachen entsprechend und urteilst da entsprechend. Dann machen wir doch mal einfach das Gegenteil davon und hoffen, dass es dann gut wird. Warum kämpfst du denn? Oder warum zum Beispiel gegen diese Band damals, die da war, diese Queens, ja, wo alle eigentlich bekennende Homosexuelle waren, gegen die hat sie immer geschossen. Und dann hat sie wohl das wirklich wohl ernst genommen und dann, ja, ich bin lesbisch und ich werde katholisch. Hat den Papst dann, das war der Benedikt, hat ihn da richtig gefeiert. Also wirklich, kann wirklich in diese Richtung gehen, ja. Weil es wird dann gesagt, ja, man muss sich ja zuerst lieben. Wie kann ich den anderen lieben, wenn ich ja mich nicht liebe? Wenn ich den anderen nicht wertschätze, wie soll ich mich wertschätzen können? So wird dann argumentiert, aber das ist eine wirklich gängige falsche Auslegung, die ich hier und da in Predigten gehört habe. Meine Frau war in der Küche, kocht und lässt da übers Tablet so eine Predigt laufen. Eine Frau predigt dort und ich höre das und sage, was ist das? Weil sie genau das gepredigt hat. Ich sage, Schatz, so nicht, ne? Dann habe ich das erklärt auch. Schau mal, das ist eine falsche Auslegung und das müssen wir hier auch unbedingt ansprechen. Liebe zu sich wird vom Text her vorausgesetzt. Das ist kein Gebot. Ich finde mir sowieso von vornherein nur zwei Gebote. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten wie sich selbst. Die Liebe zu sich, die wird schon vorausgesetzt. Weil der Herr weiß, wie wir sind. Dass wir vom Egoismus nur so durchsogen sind. Und dann, was dann für gewöhnlich argumentiert wird oder eingewendet wird, ist, ja, aber es gibt Menschen, die ritzen sich, die hassen sich, die gefallen sich nicht, die sind enttäuscht von sich selbst. Aber auch das ist nichts anderes als ein Ausdruck von dieser Ich-Bezogenheit. Die Gedanken kreisen nur um einen selbst. Och, ich bin ja so schlecht. Auch mir geht es so schlecht. Immer den Blick auf sich gerichtet. Das ist ein Ausdruck von Selbstliebe, Egozentrik. Und das ist das Problem des Menschen. Das macht ihn krank. Dass er auf sich schaut und nicht Gott im Zentrum ist. Und es geht eben wirklich um Gott und ihn über alles zu lieben. Und das führt zu einer gesunden Sicht von sich selbst. Das ist heilsam. In der Gegenwart des Herrn Jesus, da wurden die Menschen geheilt, sage ich mal. Zachäus, dieser kleine Oberzöllner, saß mit dem Herrn Jesus eine kurze Zeit, ja, zu Tisch, hatten Abendbrot gegessen, sagen wir mal. Und innerhalb dieser kurzen Gemeinschaft, unaufgefordert, wir lesen nichts davon, fängt er an, aus sich selbst heraus zu sagen, wenn ich jemanden betrogen habe, vierfach will ich es erstatten und die Hälfte meines Besitzes will ich an die Armen verteilen. Ja, das war einfach diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Das ist eine unausgesprochene Verpflichtung zu einem verantwortungsvollen, moralischen und sittlichen Leben. Einfach wunderbar. Und deswegen, der Blick muss immer auf Gott gewandt sein. Und dabei handelt es sich bei diesem Gebot auch noch um einen Vergleich. Wie? Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist ein Vergleich und kein Gebot. 2. Timotheus 3, Kapitel 2 sagt uns sogar, dass die Endzeitmenschen selbstliebend sein werden. Ja, die Endzeitmenschen werden selbstliebend sein. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 2 ist das. Dann schauen wir uns mal den Sündenfall an, der ist ja im 1. Buch Mose, Kapitel 3. Oh, die Zeit eilt. Die Endzeit. Endzeit ist bald da. Die Zeit eilt. Der Sündenfall. Kapitel 3 lesen wir das. Ich denke, er wird uns allen geläufig sein, dass die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes waren, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und dass sie zuerst Eva angesprochen hatte, der Mann dabei stand. Wie der Satan die Verwirrung stiftet. Diese Vorgehensweise ist hochinteressant. Ich kann da nur darüber staunen, wie er Verwirrung stiftet. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum essen, ja, Gott wird schon mal in so ein Bild von Gott wird hier mal erstellt. Bei dem ist ja alles verboten. So eine Spaßbremse. Alles, was schön ist, der verbietet ja alles. Das ist ein Tyrann. Das ist das, was viele Menschen auch davon abhält. Ja, bei Gott ist alles verboten. Und Verwirrung, ja, dass alles verboten sein soll, hat er nicht gesagt. Ne? Und dann Zweifel sehen natürlich, Verwirrung und Zweifel, sollte er wirklich? Und dann der direkte Widerspruch, der Ersatz des Wortes Gottes, ja, das Wort Gottes und das Anti-Wort Gottes. Keineswegs werdet ihr sterben. Und interessant ist, dass der Mann daneben steht, ja. Und sie gab ihr Mann, der bei ihr war. Dabei ist er das Haupt. Er sollte das Gespräch führen. Er sollte sogar den Garten behüten und bewahren. Auch wirklich ganz, ganz interessant. Diese Worte nämlich werden für die Priester verwendet, dass sie dann später im Tempel den Gottesdienst dort leiten sollen und sich um ihn kümmern sollen. Das sind die gleichen hebräischen Worte. Also der Garten Eden war ein Heiligtum. Wir lesen da auch von den Cherubim, die dann auch vor den Eingang gestellt werden. Und die Opfer, die Kain und Abel gebracht haben, die waren dort wohl vor dem Eingang, wurden die gebracht. Das war wirklich das Heiligtum, das Allerheiligste sozusagen, wo der Mensch in Gemeinschaft mit Gott war. Und dann abends hörte er die Schritte Jahwes, der durch den Garten schritt und fürchtete sich, versteckte sich. Also sind wirklich ganz interessante Parallelen. Da gibt es ein Buch vom Bethanien Verlag, meine ich, der Tempel aller Zeiten heißt das. Also aus dem Englischen übersetzt, hochinteressant. Ja, und wir sehen, dass Satan ein ganz besonderes Interesse hat, die Ehe anzugreifen, weil sie Ausdruck des Evangeliums an sich ist. Da will ich dann später noch näher drauf zu sprechen kommen. Es ist Ausdruck des Evangeliums. Und bei den Engeln, da muss er eine ganze Schar mitreißen. Die vermehren sich nicht, aber hier hat er gewusst, dieses Menschenpaar muss sich bloß verführen und die Nachkommen werden die Folgen tragen, das gleiche Wesen, ja, den Sündenfall oder die Erbsünde. Man spricht hier von der Erbsünde, das heißt, der Mensch ist moralisch geschwächt, neigt zur Sünde und stirbt letztendlich. Das tragen wir alle mit uns. Und wir wollen uns dann auch die Parallelen zu Adam und Christus anschauen, zum Beispiel. Wegen der Zeit lesen wir jetzt nicht jede Stelle, aber wir kennen das. Die Frau wurde aus der Seite des Mannes genommen. Und was für ein wundervolles Bild auf den Herrn Jesus. Auch er war im Schlaf, im Todesschlaf. Wir haben ja oft so davon geredet. Viele von euch sind schon entschlafen. Adam wurde in einen tiefen Schlaf versetzt. Die Seite wurde ihm geöffnet. Etwas wurde entnommen und die Frau wurde ihm dann beigestellt. Auch der Jesus lag in einem Todesschlaf. Auch die Seite wurde ihm geöffnet am Kreuz. Wasser und Blut floss heraus. Ja, das Wasserbad, eine Wiedergeburt und das Blut, durch das wir gereinigt sind und so weiter. Alles eine ganz tiefe Symbolik und Paulus sagt das direkt. Das Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Gerade das hier, die Erschaffung Adams, der Evas aus Adams Seite. Und was ich auf jeden Fall noch hier als Folge des Sündenfalls ansprechen möchte, weil sich das direkt auf die Ehe bezieht, ist das, was wir im Römerbrief Kapitel 1 beschrieben finden, Vers 18 und 19. Das ist für mich ein ganz, ganz grundlegender Abschnitt überhaupt. Römerbrief Kapitel 1, der davon redet, wie der Mensch die Wahrheit Gottes dreifach pervertiert und Gott sie dann dahin gibt in entehrende Leidenschaften. Und er beginnt eben damit bei Vers 18. Römerbrief Kapitel 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und jetzt beschreibt er das Wesen des Menschen. Und da wir unser Fleisch auch noch mit uns herumtragen, das ist egoistische, gefallene, sündige Fleisch, neigen wir auch dazu, wenn wir nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes leben. Und dann beschreibt er diesen allgemeinen Zustand, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, unterdrücken, bekämpfen, durch Ungerechtigkeit, andere Übersetzungen sagen, in Ungerechtigkeit besitzen. Und dazu neigen wir. Wenn etwas weitreichende Folgen für uns hat, dann neigen wir dazu, die Wahrheit zu verzerren. Wir neigen dazu, sie uns gut zu reden. Ganz interessant ist es, was Paulus hier mit Wahrheit meint, speziell in diesem Zusammenhang, in dem er hier spricht, weil, Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen oder in ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Also jeder Mensch weiß eigentlich, dass es Gott gibt, aber für einen unbekehrten Menschen, der die Sünde liebt und dem Gott ein Greuel ist, vor dem er ja verantwortlich und schuldig ist, jeder Mensch weiß, dass es ihn gibt, aber er hält diese Wahrheit nieder. Das ist mir so wichtig geworden und mir sind da die Augen so aufgegangen auf mich selbst. Und deshalb muss ich sagen, das stimmt. Bei Sachen, die weit, weit reichende Konsequenzen für mich haben, neige ich dazu, mir das gut zu reden. Das geht sehr schnell, automatisch, unmerklich eigentlich. Überall, wo es vielleicht, je nachdem, wo jemand eine Schwäche hat, ob es um Liebe geht, ob es um Geld geht, vielleicht Macht oder Einfluss oder sonst etwas. In der Ehe würde ich sagen, ist das Bequemlichkeit. Bequemlichkeit zum Beispiel. Oder auch wenn ich hier ganz starke Einschränkungen in meiner Freiheit, in meinen Hobbys oder so zum Beispiel, dann befürchten müsste. Oder ja, solche Dinge eben, wenn ich, das würde Zeit kosten, das würde Geld kosten vielleicht sogar. Wenn einer so ein bisschen zu Mammon neigt, wenn das eine seiner Schwächen ist, mit denen jemand zu kämpfen hat, da neigen wir dazu, uns die Sachen gut zu reden, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederzuhalten. Und das schlägt sich in der Ehe wirklich nieder. Also ich denke, am einfachsten kann man das auf einen Streit oder Meinungsverschiedenheit, die man in der Ehe auch hat, Meinungsverschiedenheiten oder wenn es mal wirklich zu einem Streit ausartet. Ich kenne das bei mir, wenn dort irgendwas ist, eine Spannung entstanden ist, dann denke ich, ich bin im Recht. Da bin ich aufgewühlt, in so einen Eifer hineingeraten. Das eine Wort ergibt vielleicht das andere. Man fühlt sich im Recht. Einen Tag, den ersten Tag auf jeden Fall, den zweiten dann nur noch so halb im Recht und am dritten Tag bin ich schon ruhiger, so ein reuiger Sünder. Sag ich, Schatz, kannst du mir bitte verzeihen? Aber am Anfang sieht man sich absolut im Recht, wegen dem Stolz, der da ist. Und dann hält man das wirklich so nieder. Aber das legt sich dann hoffentlich mit der Zeit. Da kann man das am Wirken sehen. Jetzt könnte ich hier Zitate bringen. Oh, ich habe letztes Wochenende eine Predigt gehalten. Da habe ich zum Beispiel aus den 30ern, 1930, in den 30ern zum Beispiel von zwei Pistolen Crawley berichtet. Das war ein Serienkiller, Polypenkiller hat man ihn genannt. Polyp, so eine Bezeichnung für einen Polizisten. Der hat viele, viele Polizisten erschossen. 2 Wochen lang hat man den gejagt, dann eine Falle gestellt. Und während er da in der Wohnung seiner Geliebten war, 150 Polizisten, Detektive waren dort, haben das alles umstellt, Maschinengewehre aufgestellt, 1 Stunde lang ein Feuergefecht. Und er war dort hinterm Polstersessel versteckt, so niedergekauert, hat die ganze Zeit zurückgeschossen. Dann schreibt er auf einen Zettel, in meiner Brust schlägt ein müdes, aber gütiges Herz. Ich könnte keinem Menschen etwas zuleide tun. Ich könnte keinem Menschen ein Unrecht tun. Nur wenige Stunden vorher war er im Auto, hat ein Nickerchen gemacht, ein Polizist kommt, will seine Papiere kontrollieren, hat ihn direkt niedergestreckt, herausgestiegen, vom Polizisten die Waffe genommen und nochmal in ihn reingeschossen. So einer schreibt dann von sich, in meiner Brust schlägt ein müdes, aber gütiges Herz. Oder Al Capone hat gesagt, ich habe die besten Jahre meines Lebens damit verbracht, Menschen zu helfen, ein bisschen Spaß zu haben. Und zum Dank werde ich deswegen jetzt verfolgt und beschimpft. So ein armer Kerl. Ne? Oder Dutch Schultz, auch einer der heftigsten Gangster, die, ich glaube, in Chicago erlebt hat. In einem Zeitungsinterview hat er sich als Wohltäter verstanden. Also wenn solche Menschen, will ich damit sagen, wenn solche Menschen schon es schaffen, sich in ein gutes Licht zu stellen, in was für einer Gefahr stehen wir, uns falsch zu beurteilen, die Wahrheit über uns niederzuhalten und zu unterdrücken. Und das ist das Spielfeld Satans. Er hat verschiedene Taktiken, wie er immer wieder hineinschlägt. Er versucht natürlich schon im Vorfeld, bevor man überhaupt zusammenkommt, versucht er schon hier uns Grenzen zu überschreiten zu lassen. In der Ehe verführt er zu Sünden. Dann ist da Scham, Stolz, dass man das nicht ausspricht. Das führt dazu, dass die Ehe dann eigentlich irgendwie, es geht so, aber irgendwie, das wird nicht wirklich intim. Also es geht nicht weiter, die Ehe stockt, weil unausgesprochene Sachen da sind. Ich habe von einem Ehepaar gehört, bei denen, er war sogar im vollzeitlichen Dienst, und er hat erst 18 Jahre später erfahren, dass seine Frau eigentlich vergewaltigt wurde. Und sie hat sich dabei nicht viel gedacht. Sie hat gedacht, habe ich es ihm gesagt oder nicht? Und hat auch vielleicht gar nicht so dran gedacht, das vielleicht ein bisschen verdrängt. Aber irgendwann kommt das so heraus und danach fing ihre Ehe an, richtig gut zu werden. Also richtig gut zu werden. Davor war das wirklich so, es ging so, gerade so, dass man vielleicht nicht aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Aber es war halt alles andere als zur Ehre Gottes, hat er gesagt. Stolz und Hochmut, das ist selbstverständlich der Fallstrick, die Falle Satan selbst. Das ist eher von seinem Wesen her. Verlogen und hochmütig. Ich staune da immer drüber. Er weiß, was mit ihm passiert. Er weiß, wie das enden wird. Aber der Hochmut, der macht blind. Der rennt trotzdem gegen Gott an. Er weiß, was passiert. Er weiß es und versucht trotzdem alles. Auch wenn man sich da so hineinversetzt, was das Wesen des Hochmutes ist. Das ist wirklich, da kriegt man eine Gänsehaut. Und bei uns ist das zum Beispiel in der Ehe, allgemein merkt man das, zum Beispiel, wo es um Vergebung geht, und vor allem um Vergebung zu bitten. Das möchte ich euch ans Herz legen, das habe ich selber erst so gelernt, habe das selber mal irgendwo so gehört und als gut bewertet und mache das jetzt nur noch so, dass ich mich niemals entschuldige. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist so hochmütig, wenn man überlegt, ne? Also das geht so schnell über die Lippen. Ich weiß gar nicht, was sie will. Ich habe mich doch entschuldigt. Ich habe mich bei dir entschuldigt. Ja, das. Wie viel Demut es dann schon wirklich verlangt, um Vergebung zu bitten. Ich bitte dich, kannst du mir verzeihen? Ich bitte dich, entschuldige mich. Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe mich an jemanden schuldig gemacht und kann mich jetzt selbst nicht entschuldigen. Ich habe mich bei ihm schuldig gemacht und er muss mich entschuldigen. Ja? Und darum muss man wirklich um Entschuldigung wirklich bitten. Sie erbitten und nicht sich sie einfach so nehmen. Ich habe mich selber bei dir entschuldigt. Was willst du? Nein, der andere muss mich entschuldigen. Und das ist eine Aufgabe. Oh, da müssen wir wachsen. Ne? Also wenn man Vergebung nicht in der Ehe lernt, wo dann? Wer nicht vergeben kann, der ist sogar nicht ehefähig. Das muss man, glaube ich, wirklich ganz klar sagen. Wer nicht vergeben kann, ist nicht ehefähig. Und die Ehe selbst verstehe ich als eine Werkstatt Gottes. Oh, da wird an uns gefeilt. Da werden Sachen weggehobelt. Oh, das ist wirklich ein Feld, wo Gott auch Satan oft etwas wirken lässt. Und das ist etwas, was mich wirklich auch einen Trost gibt. Wenn ich so anschaue, wie Satan zu Gott kommen muss und sich etwas erbeten muss, etwas begehrt. Er macht doch das, dann wirst du sehen, was Hiob schon macht. Er wird ins Gesicht fluchen. Natürlich, du hast ihn ja gesegnet, nimm das alles weg. Dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Geh und mach, wie du gesagt hast. Aber Gott setzt ihm eine Grenze, aber ihn rühren nicht an. Beim zweiten Mal genauso, genau. Ja, taste ihn an, nur töten darfst du ihn nicht. Gott setzt die Grenze und er kann da nicht drüber. Im Neuen Testament das gleiche Spiel. Simon, Simon, Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und gleich im nächsten Satz sehe ich die Erklärung, warum er das zulässt. Wenn du dann einst umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Gott hat das zugelassen, ja. Er ist ans Zerbruch geraten, der Petrus. Dreimal hat er seinen Herrn verleugnet, dreimal musste er sogar wiederhergestellt werden vom Herrn. Der wurde in einen Zerbruch hineingeführt, dass er bitterlich geweint hat. Der ist an sich selber zerbrochen. Und dann ist er aber derjenige geworden, nämlich der Fels, den er in ihm schon gesehen hat, bei der ersten Begegnung. Kephas, Fels sollst du heißen. Da war er aber noch meilenweit davon entfernt. Aber dann ist er derjenige geworden, dass er eine der drei tragenden Säulen in der Jerusalemer Gemeinde werden konnte. Und da sehen wir, dass Gott Sachen in der Ehe zulässt. Und das ist ein Trost für uns. Wir wissen, das ist nicht an Gott vorbeigegangen. Bei Paulus lesen wir, ein Engel Satans wurde mir zur Seite gestellt, der mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe, wegen der außerordentlich hohen Offenbarungen, die ich bekommen habe. Ist ihm zur Seite gestellt worden. Und das ist wirklich ein Trost, dass Gott hier einen guten Plan damit verfolgt. Und ganz gestaunt habe ich, als ich in 2. Chroniker, Kapitel 32, Vers 31 gelesen habe, über Hiskia, der krank war, todkrank, gebetet hat und Gott den Propheten nochmal zurückgeschickt hat und ihm gesagt hat, 15 Jahre kriegst du noch dazu. Und dann kommen aber Gesandte aus Babylon und er öffnet ihnen alle Schatzkammern. Ja, der Hintergedanke ist, schaut mal, da blitzt und funkelt nur das Gold bei mir, bling, bling, Diamond Ring. Wenn ich mal angegriffen werden sollte, ich habe genug Geld, genug Reichtum, um euch zu entlohnen, wenn ihr mir zu Hilfe eilt. Und dann lesen wir hier 2. Chroniker, Kapitel 32, Vers 31. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Und gerade in der Ehe denke ich, dass Gott sich mal so zurückzieht, damit wirklich mal offen wird, was alles in unseren Herzen ist, damit Heilung geschehen kann. Und das tut er immer. Warum tut Gott Dinge, die er tut? Ich für mich sehe zwei Hauptgründe: zu seiner Ehre an erster Stelle und dann zu unserer Freude, zu unserer Vervollkommnung. Denken wir an Petrus. Das hat ihn so verändert. Und ich habe jetzt neulich einen kleinen Clip geschickt bekommen über WhatsApp, eine Szene aus einem Gerichtssaal, wo ein farbiger, ein junger Mann, ein Bruder im Herrn, und er hat der Mörderin seines Bruders im Gerichtssaal dort vergeben, hat ihr das Evangelium gepredigt, ich möchte mit jetzt ein bisschen anders reden, als es meine Geschwister jetzt gerade gemacht haben oder meine Eltern. Ich möchte dir sagen, dass ich dich nicht hasse. Ich liebe dich sogar. Und dann hat er von Jesus erzählt. Und also mir hat es sehr berührt. Es ging ein Weilchen, hat viel geredet, also etwas geredet. Und dann hat die Richterin gefragt, darf ich sie umarmen? Und sie hat zuerst Nein gesagt. Und dann hat er mit so einer gebrochenen Stimme noch einmal, please, gesagt und hat sich ihm erlaubt. ist er aufgestanden und hat sie dort umarmt und sie hat ihn nicht mehr losgelassen. So wirklich lange, dreimal dann und geweint und geweint. Und später habe ich denen noch einen Clip zugeschickt bekommen, wo die Richterin dann mit der Frau noch geredet hat. Das war so eine junge, blonde Frau. Und sie hat ihr auch von Jesus erzählt. Ja, und sie müsste dann natürlich ins Gefängnis, aber was soll ich dort ohne Bibel? Und dann ist die Richterin hinter und hat ihre Bibel geholt und ihr die Bibel gegeben. Und ich habe da überlegt, wie ist das jetzt für ihn, für die Familie gewesen? Was haben die durchgemacht alles? Was gehört dazu? Was passiert alles? Erst kommt die Nachricht, oh, dein Bruder wurde ermordet. Bis es zur Beerdigung kommt. Was ist da für eine Stimmung im Haus, in der Familie? Was machen die alles durch? Warum lässt Gott das zu, könnte jemand gefragt haben. Ne? Aber was hat das aus ihm gemacht? Er hat dort eine Christusähnlichkeit wiedergespiegelt. Also er ist an dieser dramatischen Situation wirklich gewachsen. Und das möchte ich euch so als Trost mitgeben für die Ehe, für die Anfechtungen, Versuchungen, die da sind. Gott ist dabei. Und es geht hier um das Evangelium und das braucht man in der Ehe. Ein tiefes, klares Verständnis vom Evangelium. Das hilft zu verzeihen, das hilft. Also wir müssen diese Christusähnlichkeit, die dieser junge Mann sie an den Tag gelegt hat, die gilt es zu erreichen, die möchte Gott bei uns hervorbringen, durch den Heiligen Geist, dass wir in das Bild seines Sohnes verwandelt werden. Offenbarung Kapitel 12, Vers 11. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben überwunden, den Satan überwunden durch das Blut des Lammes und des Zeugnisses ihres Wortes willen. Und bei uns ist das so, mit der Lebensübergabe an den Herrn Jesus, den Herrn Jesus aufzunehmen. Das verhält sich wie mit dem Kauf von einem Grundstück. Stellt euch vor, jemand bietet euch ein Grundstück an, zu einem wirklich guten Preis, aber erstaunlich guten Preis sogar, unter einer Voraussetzung jedenfalls, er möchte inmitten dieses Grundstückes im Zentrum, dort möchte er sich einen kleinen Flecken, ein bisschen Land für sich behalten. Und jetzt ist das so, dass wenn das hier gegeben ist, dass er rechtlich, also dass er ein Recht darauf hat, sich einen Zufahrtsweg durch dein Grundstück, sich einen Zufahrtsweg dort bauen zu lassen. Und so ist das in unserem Leben, in der Ehe, wenn wir dort Bereiche haben, die wir dem Herrn noch nicht geweiht haben, haben nicht reinigen lassen oder von ihm noch nicht bereinigt wurden durch seine Gnade, Leitung, Hilfe, ja, Veränderung, dann hat der Satan quasi einen Fuß in der Tür bei uns und kann da wirklich stören, kann er dort die Ehe angreifen. Und deswegen ist es wichtig, ganze Sache mit dem Herrn Jesus zu machen. Und zum Schluss jetzt noch einen Vergleich aus der Geschichte, wie das Evangelium wirkt, wie die Gnade uns verändern soll. Nicht irgendwelche Werksgerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit, nicht die Taten sind entscheidend, die kommen. Aber die Gnade ist es, die soll uns dazu hinführen. Und wunderbar wird es illustriert von einer Frau, die ein Attentat geplant hat auf die Königin von England, Elisabeth I. Und sie hat sich verkleidet als ein männlicher Page oder Diener und sich dann im Ankleideraum der Königin versteckt. Und dort wartete sie im Ankleideraum, hinter den Kleidern versteckt, erwartete sie den passenden Moment ab, um die Königin zu erstechen, also ein Dolch dabei. Aber was sie nicht wusste, ist, dass die Wächter der Königin, bevor sie sich zur Ruhe begibt, alles durchsuchen. Und dann hat man sie dort erwischt. Dann hat man sie dort erwischt, mit dem Dolch dort versteckt und in die Gegenwart der Königin gebracht, den Dolch da gezeigt. Und die mutmaßliche Attentäterin erkannte natürlich sofort, dass ihr Fall aus menschlicher Sicht absolut hoffnungslos war. Und sie warf sich auf die Knie, flehte und bat die Königin, quasi so als Frau, ja, von Frau zu Frau, bitte ich um Gnade, hat richtig um Gnade gebeten. Und sie wollte, dass sie ihr Gnade erweist. Erweisen Sie mir bitte Gnade. Und die Königin soll kalt und leise gesagt haben, wenn ich Ihnen Gnade zeige, Was versprechen Sie für die Zukunft? Und darauf antwortete die Frau, Gnade, die Bedingungen hat, Gnade, die durch Vorsichtsmaßnahmen gefesselt wird, ist gar keine Gnade. Die Königin Elisabeth verstand die Gedanken sofort und sagte, Sie haben recht, ich spreche Sie frei aus meiner Gnade. Und dann führten sie die Frau als eine freie Frau weg. Und die Geschichte sagt uns, dass Königin Elisabeth von dem Augenblick an keine treuere Dienerin gehabt hat als diese Frau. Und das ist Gnade, die verändert das Herz. Denn die Gnade Gottes ist heilbringend erschienen und erzieht uns zu einem Gott wohlgefälligen Leben, zu Gottes Frömmigkeit oder Gottseligkeit. Und darum ist das Evangelium wichtig. Wir brauchen das Evangelium als Christen jeden Tag, nicht nur einmal hören, glauben, gerettet werden. Das Evangelium ist etwas, worin wir jeden Tag leben müssen. Weil diese Gnade, die im Evangelium geoffenbart wird, das ist das, woraus wir jeden Tag leben müssen. Und nur so, unter dieser Grundbedingung, kann Ehe gelingen. Wenn man weiß, da ist ein Feind im Garten, es geht darum, dass ich mich dem Herrn weihe, dass er das Zentrum ist und nichts anderes und alles andere sich ihm unterordnen muss und es geht um seine Ehre. Wenn wir das auf dem Herzen haben, fällt alles ganz automatisch in seinen richtigen Ort und wir können in Harmonie leben. Mache ich mal einen Cut, sage Amen dazu und frage mich, ein bisschen eine Fragezeit machen, also auf jeden Fall machen eine Fragezeit und dann halte ich mich beim nächsten Thema etwas kürzer. Und dann machen wir noch eine kleine Pause wahrscheinlich, oder? Bitte? Weil wir jetzt ein bisschen mit der Zeit in Verzug geraten sind.
Bleib bei mir. Okay. Ja, wir haben jetzt so den einen oder anderen Impuls gehört. Wir haben jetzt, sind eigentlich relativ gut noch in der Zeit. Ich habe jetzt so gedacht, wir könnten eine gesamte Fragerunde im Anschluss dieses Tages machen. Aber wenn es jetzt jemand auf dem Herz liegt, könnten wir gerne auch jetzt die Möglichkeit geben, Antworten vielleicht auf gewisse Fragen, die der ein oder andere jetzt vielleicht hat, in dem Sinne zu stellen. Also ich kann aus meinem Leben nur sagen, wie gesagt, ich möchte das gerne auch reflektieren betrachten. Mir ist das sehr, sehr wichtig an so Seminaren, dass wir auch praktische Beispiele hinzunehmen. Und du hast es ja schön gesagt gehabt, Josef, dass das Thema Demut als auch vielleicht Geheimnisse ein Problem darstellen. Denn sie zeigen vor allem den Feind wieder. Und das kann ich in dem Sinne nur bestätigen. Wie gesagt, mich hat es in meinem Leben selber sehr, sehr lange beschäftigt gehabt, Niederlagen als auch Fehler selbst erstmal einzugestehen. Und das ist immer im Grundsatz Problem, wie wir gerade eben vorhin schon hören konnten, dass das eigene Ich ein Problem darstellt, bevor wir überhaupt demütig unserem Ehepartner oder unserem Partner sein können. Ich weiß nicht, vielleicht möchte jemand noch eine Ergänzung zunehmen. Also in meinem Leben kann ich sehr, sehr viele Punkte bestätigen. Gerade das der Beziehungsebene keine demütige Haltung vorzuweisen. Und ich musste sehr, sehr viel in meinem Leben auch aufräumen, aber das war nicht ich selber, denn ich aus mir selber schaffe es nicht zu sagen, Melanie, Schatz, bitte vergib mir. Sondern der Herr bewirkt das durch einen Prozess und du hast es schön beleuchtet gehabt, auch aus dem Punkt heraus, wir sind eine Werkstatt, in dem Gott wirklich arbeitet und das tagtäglich. Und ja, wahrhaftig, wir haben es mit einer frohen Botschaft zu tun. Aber wir haben schlechte Botschaften oftmals in unserem Alltag, die uns damit konfrontieren. Und da verlieren wir die Lust darauf, da verlieren wir den schönen Blickfeld, den wir zu Gott haben sollten. Oftmals beschäftigen uns eher schlechte Nachrichten, schlechte Botschaften eher. Also wie gesagt, ich möchte hier gerne kurz auch die Möglichkeit geben, bei Fragen, Josef ist gerade da, eventuell auch Antworten, eine Antwortrunde geben zu können.
Dann würde ich sagen, dass wir um halb vielleicht weitermachen.
Ne? Vers wollte ich mal ergänzen. Aus 4,26 wird ihr versündigt, nicht die Sonne ging nicht unter über euren Zorn, gebt nicht auf den Teufel. Passt auch gut dazu. Man sollte, wenn es speit ist, das nie zu lange anbrennen lassen. Ja. Wenn es geht, auch am gleichen Tag, drei Tage kannst du mir schon recht lang, was du erzählt hast, würde ich nicht durchhalten.
Lieber Lothar, bei mir waren es Jahre.
Ja, aber also, wir versuchen das nur Leute, die schweigen sich tagelang an. Das ist bei uns zum Glück nicht so. Ja. Aber es gibt Leute, die schweigen tagelang, wochenlang sich an. Das geht gar nicht. Also man muss einfach beten und sich demütigen und dann selber bei sich die Fehler zuerst auch sehen und zugeben.
Sehr gut. Vielen Dank. Nur auch da kann ich nur ein relativ klares Amen dazu sagen. Ein klares Amen. Wie gesagt, wenn jemand noch was auf dem Herzen hat, ähnlich wie es unser Bruder jetzt gemacht hat, kann er gerne dazu vielleicht auch noch einen Vers hinzunehmen. Es ist wirklich ein breit gefächertes Thema. Normalerweise bräuchten wir wirklich da vielleicht zwei ganze Tage in dem Sinne sogar. Aber wie gesagt, mir war es jetzt einfach nur wichtig, aus seinem eigenen Leben zu reflektieren. Ja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, es waren Jahre, weil der Stolz diese Niederlage oder eine Korrektur nicht zulässt. Das ist ein großes Problem und deswegen haben wir auch solche Veranstaltungen hier. Also wie gesagt, nicht, dass wir jetzt irgendwie uns berieseln lassen, sondern dass uns diese Botschaften auch aufwühlen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir heute um 16 Uhr sagen können, ja, da konnte ich was mitnehmen, es wühlt mich auf und ich möchte gerne das ein oder andere vielleicht umsetzen. Es muss uns aufwühlen. Das Wort Gottes ist ein Buch, das uns aufwühlen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig.